Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Michael. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Hallo. Grüß dich. Mein Name ist Vetter von zwei Spielermodus.
Genau, so sieht's aus.
Ja, zwei Spielermodus Podcast. Ganz kurz ein paar Worte dazu vor.
Ja, also zwei Spielermodus findet ihr natürlich unter zweispielermodus.de. Tolle Seite auch übrigens. Nee, wir machen Video- und Computerspiele-Podcasts jetzt schon, also wir zusammen, der Holger und ich, schon seit einiger Zeit. Und das Format Zwei-Spieler-Modus gibt es jetzt seit etwa einem halben Jahr. Und da reden wir über eigentlich alles. Also wir haben nicht spezifische Konsolen oder Systeme oder nur über Spiele selbst, sondern wir reden auch so über die Meta-Ebene manchmal. Jetzt zuletzt haben wir über Endgegner eine Aufnahme gemacht. Die kommt dann bald schon mal angeteasert hier. Und ja, ansonsten ja, kann man uns ganz leicht über alle Kanäle finden, uns gern haben. Und wenn man älter als 30 ist und mit der jungen YouTube-Generation nicht mehr klarkommt, wir haben jetzt auch angefangen, alterskompatible YouTube-Streams zu machen. Da gibt's aber bald auch noch was da ist uns, glaube ich, was ganz Cooles eingefallen. Das teaser ich dann irgendwann mal an.
Also keine Jumpcuts und auch nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Also ein Freund von mir hat das mal ganz schön gesagt, ich habe das dann auch vertwittert. Wie hat er es genannt? Altherrenhumor und langsame Schnitte und so. Das war, fand ich ganz passend. So ungefähr sieht's aus bei
aber
uns.
Aber warum ja. Denn Altherren? Gibt's denn nicht auch Altdamenhumor?
Selbstverständlich, aber wir sind nur Herren, deswegen. Also.
Das ist ein Umstand, der vielleicht angegangen werden muss.
Ja, gerne. Also wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir mal mit einer interessierten Dame zusammen einen Stream machen könnten. Da twittert uns ruhig mal an. Also da wir sind da sehr offen. Aber wichtig ist, nicht zu hektisch. Und ne, wir sind beide über 30, da muss man
ja. Hey, cool, ja. Ja, schön. Eigentlich würden wir heute über Lumo reden.
Ja.
Aber wir müssen diesen Lumo-Cast ein bisschen verschieben aus technischen Gründen. Wollen wir da ganz kurz was sagen?
Ja, ich denke, ja, vielleicht können wir es ja anteasern, weil über das Spiel reden werden wir ja auf jeden Fall, weil wir es auch beide, also ich bin schon ein bisschen weiter als du, ne? Und du konntest ja leider nicht so weit.
Genau. Es ist eigentlich ein fantastisches Spiel, gerade für Leute, die so unsere Generation, also unsere Generation, wahrscheinlich noch ältere Generationen sind, also die wahrscheinlich noch über 40 sind, die werden sich so an so Spiele wie Solstice oder so auf den NES erinnern oder auf die alten.
Ja, oder Head Over Heels.
Head Over Heels, genau, ja. Also isometrische Perspektive. Es gibt ein Spiel, neues, das dieses Jahr rausgekommen ist, was in diese Richtung geht. Es ist fantastisch, es ist ein super gutes Spiel, wir machen dazu einen eigenen Podcast, aber es gibt leider einen dummen Bug mit Safe Games. Also immer ploppt so eine Meldung auf der PlayStation, dass die Safe Games korrupt sind.
Das zieht sich bei uns ein bisschen durch, ne, bei unseren Spielen.
Ja, irgendwie. Wir suchen jetzt immer Spiele aus, wo solche Sachen kommen. Es kann sein, dass es gar nicht unbedingt die Schuld des Entwicklers sein muss. Es ist auch ein Mensch, es kann sein, dass es einfach irgendwas mit der Firmware ist. Sowas hat es ja vor zwei Jahren auch schon mal gegeben, dass die Safe Games so um die Ohren geflogen sind und Sony das patchen musste. Es kann durchaus sowas ähnliches sein. Aber wir konnten jetzt halt deshalb nicht spielen. Auf Steam läuft das wohl, aber auf PS4 nicht. Ich habe jetzt extra dafür noch mal die PS Vita-Version bestellt.
Ist ja auch ganz cool, dann haben wir vielleicht den Vergleich dann.
Ja, dann haben wir noch mal den Vergleich. Ja. So, aber wir haben stattdessen, wir haben auch viele andere Spiele in der Pipe gehabt, die sind aber alle auch irgendwie oldschoolig, weil das ja so etwas ist, was uns beide verbindet, Micha.
Ja,
und deswegen haben wir diesmal ein anderes Spiel, nämlich das total coole, völlig überraschend, jetzt auch auf Konsole erschienene Seraph.
Jo. Oder
Seraph.
Ja, eben, wir haben auch schon, das zieht sich auch wieder durch. Ist wieder ein Spiel, was man nicht richtig aussprechen kann. Aber das kann man auch nicht abkürzen. Ja, wahrscheinlich Seraph, S-E-R-A-P-H. Also wie die Seraphim. Ich als streng römisch-katholischer Mensch weiß natürlich, was das ist.
Genau, was ist denn das?
Das sind die Engel, die, ich glaube, die halt, na, wie sagt man das, die kriegsführenden Engel, sagt man so, vielleicht die schlagende Leibgarde Gottes.
Ja.
Ist das vielleicht schön gesagt? Ja, so muss man es, glaube ich, einordnen, ne?
Genau.
Ja.
Also die Engel, die durchaus mal auf den Sack geben und sagen, genau. ja, also die losziehen und quasi im Auftrag, ja Gottes, ist es so?
Ja, ich glaube, wenn man das streng mythologisch sieht, ist es, glaube ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, richtig. Hm. Und im Spiel selbst ist das ja auch im Prinzip
genau,
also die Grundebene, die da erzählt wird. Ja.
Aber lass uns mal von vorne anfangen und mal kurz erklären, was das ist. Ja. Also Xerath ist ein Spiel für PC und PS4. Also PS4 kommt jetzt am
1. November, ganz tagesaktuell. Ja, ich dachte so. Am 4. Und ja. Ich bin jetzt halt auf Steam unterwegs und du hast auf der PlayStation gespielt, ne? Schon?
Richtig, genau. Also ich hatte schon vorher, ich hatte die Gelegenheit, einen Promocode das schon vorher zu spielen, also dann vorher für die Presse eine Version zu spielen, die wird aber inhaltsgleich sein, natürlich, also jetzt keine Promo oder so. Und auf dem PC ist das schon ein bisschen länger raus. Ich glaube, das gab es da schon 2015.
Ich meine, im September dieses Jahres habe ich auf der Seite gesehen. Aber
ach so, auch erst dieses
Jahr. Kann mich auch vertun, ja. Ich kann mich vertun.
Ich habe schon ein bisschen öfter, vielleicht fast Early Access oder so. Ich weiß jetzt.
Das kann gut sein, ja, stimmt. Doch, ich habe auch was darüber gelesen. Anfang des Jahres gab es schon so Previews Early Access-mäßig.
Ah, ja, das wird sein, ne? Also ich habe nämlich, also ein Kollege von mir, der Lars, aus dem Oh my God Programmierteam, eigentlich der einzige Programmierer, also viele Grüße an der Stelle. Der hat mich auch.
Ein Bandteam, ist doch auch cool.
Ja, der hat Oh my God im Alleingang programmiert.
Halleluja.
Also, ne, den ganzen Code und so, den hat er zu verantworten. Die, also der hat mich auf dieses Spiel aufmerksam gemacht, hat gesagt, ey Michael, stehst du auf solche Sachen? Und ich so, oh Alter, und wie sehr ich drauf stehe. Und da habe ich mir das Spiel sofort auf die Merkliste getan. Aber ich bin so, also Early Access, ich komme selten dazu. Also wegen der Zeit warte ich dann lieber auf fertige Spiele so.
Ich habe noch nie einen Early Access gemacht.
Nee, noch nicht?
Nee, das ist irgendwie nicht meins. Ich weiß auch nicht. Das fühlt sich für mich nicht so ganz richtig an.
Na, es kommt auf das Spiel an. Also, ja. Also bei Xerath warte ich aber lieber halt, oder habe ich lieber gewartet, bis es halt fertig wurde. Mhm. Jetzt ist es soweit und es ist ein akrobatisches Run and Gun.
So sagen sie selbst, ne? Ja.
So sagen sie selbst. Stimmt auch komplett. Also beste Beschreibung, die man diesem Spiel geben kann. Was macht man denn da?
Also Run and Gun ist, glaube ich, tatsächlich die beste Beschreibung. Also wobei mit einer ganz eigenen Mechanik. Also man springt viel, man dasht ziemlich viel und man schießt mit unterschiedlichsten, allerdings relativ, ja, also ich sag mal, das Waffenrepertoire, das ist jetzt nichts völlig Außergewöhnliches. Also geht von kleinen Maschinenpistolen über deine zwei Handfeuerwaffen, die deine Grundausrüstung quasi sind, bis hin zu ja so einfachen Railguns und so. Das Hauptaugenmerk liegt halt eindeutig auf der Bewegung, weil man automatisch zielt, was am Anfang total bescheuert klingt, aber super geil ist.
Ja, genau. Also, aber Run Gun, also stellt euch vor, so etwas wie Strider ohne Schwert. Ich finde, das hat mich nämlich sofort an Strider erinnert, so von der Geschwindigkeit. Das ist sehr, sehr flott, das Spiel. Aber nicht so flott, dass man es halt nicht spielen kann. Also sehr übersichtlich. Also auch durchaus für Leute wie dich geeignet, Micha.
Dankeschön. ich muss auch leider jetzt weg, Mensch.
Nein, also, stimmt
schon. Also man kann das wirklich gut handeln, ja.
Man kann das, also es ist
man kommt in einen sehr geilen Flow.
Ist angenehm spielbar. Für mich, für meinen Geschmack vielleicht müh schneller sein, aber ist echt okay. Also so Strider passt schon so von der Geschwindigkeit. Das, also die Neuauflage, an die denke ich jetzt, ne, die vor ungefähr 2-3 Jahren rausgekommen ist. Und also man hat kein Schwert, es geht halt alles nur über Schusswaffen. Und aber die Dame, die du da spielst, der Seraphin, der ist sehr, sehr agil. Also sie kann ziemlich weit in die Luft dashen, springen, an den Wänden sich festhalten, sich an Kanten festhalten, die Kante als Beschleunigung nehmen, also so, dass man danach noch höher springen kann, wenn man richtig gut springt. Man macht Saltos, man macht ganz viel Zeug. Also die weil Olympiade würde die total gut aussehen.
Ja, ziemlich sicher. In jeder Disziplin, ja.
Ja, die macht dann auch so Drehungen in der Luft. Und das ist auch ganz cool, weil das automatisch
außer Synchronschwimmen. Außer Synchronschwimmen, ich glaube, das.
Ja, aber wer, ja. Aber die, was wollte ich sagen?
Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen.
Quatsch. Also, das automatische Ziel macht aber absolut Sinn, ne? Weil es halt sehr viel um das Springen geht.
Ja, man hat halt, man ist auch sehr, sehr viel damit beschäftigt, also Fulltime damit beschäftigt, auszuweichen. Wobei es gar nicht so überladen wirkt, so von den Attacken und von der Gegnermenge. Aber man hält halt auch nicht unendlich viel aus und man kriegt gut, wenn man, also ich sag mal, wenn man stehen bleibt, Wenn Gegner da sind, dann ist schon schwierig. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass wenn man ein bisschen mit Bedacht vorgeht, dann funktioniert's oft ein bisschen besser. Man hat oft so den inneren Drang, sich total schnell zu bewegen, weil es halt so super gut funktioniert. Hm. Also ich habe mich da, hast du Velocity 2 auf der PlayStation? Ja, da habe ich mich komplett dran erinnert gefühlt. Also das ist irgendwie so, dass für mich war das Spiel so das uneheliche Kind von Velocity 2, Hellgate London und ja, so ungefähr, ne? Also Diablo, so ein bisschen von den Mechaniken. Also wer da jetzt hellhörig wird, das ist gefühlt ist es genau das und es ist super, super cool. Also ja, wirklich, also die Bewegung ist da das A und O und dann dabei noch zielen wäre auch überladen. Also das würde dann wahrscheinlich wirklich das Spiel kaputt machen. Ja. Wobei man ja ein bisschen das Zielen zumindest kurzzeitig beeinflussen kann, ne, mit dem rechten Stick. Genau. Aber das nie benutzt, um ehrlich zu sein.
Wird halt immer der nächstgelegene Gegner oder nächstgelegene Objekt, das irgendwie von Belang ist, wird dann auch tatsächlich anvisiert. Fast aber super, weil diese stylischen Saltos, die man aus Matrix und so kennt, die kann man dann jetzt halt in diesem Spiel auch ohne Probleme machen. Also mein Gegner drüber springen und den von oben mit dem Maschinengewehr eins drüber bratzen. Das klappt wunderbar. Und es muss auch so sein, es ist halt ein sehr schnelles Spiel. Die Level sind auch alle relativ kurz. Also es sind immer so verschiedene Decks, die alle so innerhalb von 3 bis 5 Minuten zu schaffen sind. Man kann da auch wirklich ganz hervorragend durchspeedrunnen, wenn man das möchte. Und das ganze Spiel ist auch eigentlich relativ überschaubar von der Spielzeit. Also man spielt so 3-4 Stunden und dann hat man eigentlich auch den ersten Durchlauf gespielt. So.
Bist du schon durch tatsächlich einmal? Mhm. Ich hab's noch nicht ganz durchgeschafft. Also ich bin an dem ersten Boss halt vorbei und jetzt in dem übernächsten Bereich. Ich glaube, aber ich stehe kurz vorm Ende. Und ich würde das auch sagen, so 4 Stunden ist wahrscheinlich eine gute Zeit.
Das ist aber ganz okay. Also es klingt jetzt erstmal wenig, aber man hat eine ganze Menge aufzurüsten.
Ja, allerdings. Deswegen habe ich auch Diablo vorhin eingeworfen. Hm. Also die Charakterentwicklung wirkt am Anfang, kommt man gar nicht so drauf klar, was man da alles machen kann und einstellen kann und wo man da welche Items, die man aufsammelt, dann richtig einsetzen kann. Hm. Also es gibt zwei verschiedene Arten von wie heißen die? Eide und Transmutationen. Ne? Transmutationen sind dann prinzipiell Crafting, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Eide sind halt Perks im Prinzip, die man sich ausrüsten kann. Aber die kann man nicht einfach nur ausrüsten, sondern es gibt Edelsteine, die in 4 verschiedenen Stufen aufgelevelt werden können und dann auf den einzelnen Perk gesetzt werden und der dann dementsprechend stärker wird. Mhm. Und dann bei den Transmutationen gibt's halt auch noch verschiedene Level, die dann mit den ganzen Crafting Materials, die die Gegner halt fallen lassen, dann aufgerüstet werden können. Und ich glaube, bis man sich selbst so komplett aufs Top-Level gerüstet hat, da muss man, ähnlich wie bei Diablo, bestimmt, keine Ahnung, 8, 9, 10 Durchgänge wird es ziemlich sicher brauchen, oder?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, du kannst das Spiel ja dann danach auch noch mal spielen auf höheren Schwierigkeitsgraden und so. Es gibt Herausforderungen, die man bestehen kann. Also man hat direkt von Anfang an auch so ein Menü für Zusatzaufgaben und so. Und bis man da wirklich alles irgendwie frei geschaltet hat, das ist schon es dauert schon ein bisschen, ne? Und es ist auch ganz cool. Also die Veränderungen sind am Anfang auch jetzt nicht unbedingt sofort spürbar. Also man hat, man fragt sich, okay, ich bekomme doch eigentlich ganz gut klar, aber später kommen dann einfach Gegner, die sehr, sehr stark sind oder die so Angriffstaktiken haben, wo du einfach froh bist, dass du dann diese Aufrüstung hast. Das ist so ein bisschen wie bei Borderlands, wo man sich auch fragt, 1% extra, nützt mir das, ne? Und dann aber so mit der Zeit läppert sich das dann, das setzt sich dann einfach so ein bisschen zusammen und dann merkst du schon nach einer Weile, okay, es macht schon irgendwie Sinn, den Seraphinen so ein bisschen aufzurüsten. Und Gegner ist auch echt cool. Also die Gegner sind halt so, vielleicht sollen wir kurz das Setting erklären.
Stimmt, das ist vielleicht.
Bevor wir jetzt auf die Gegner kommen. Weil das ist halt so, es steht und fällt ja bei so einem Spiel, bei so einem Run Gun, wie gut die Gegner auch sind und ob die jetzt einfach nur blöd rumstehen oder auch agil sind. Sie sind agil, das schon mal vorab, aber vielleicht müssen wir kurz erklären, worum es da geht. Seraph spielt in der Zukunft.
Dann ist ja schon alles gesagt quasi. Dann weiß jetzt jeder genau, was einen erwartet.
Genau.
Ich war am Anfang ein bisschen überfordert, was heißt überfordert, aber ich konnte mir erst keinen Reim so drauf machen, weil man wird so ein bisschen reingeschmissen. Man startet halt, und das ist jetzt wirklich überhaupt kein Spoiler, indem man aus so einer Gefangenenkapsel rausplumpst. Mhm. Und dann ist man in einer, schon einem Gefängnistrakt, also das sieht auch so aus, aus dem man sich dann in den ersten 5, 6 Stufen, glaube ich, rauskämpft, ne?
Ja.
Und dann wird einem erst so nach und nach über Dialoge, die immer am Anfang und Ende des Levels stattfinden, halt ja, das Setting so ein bisschen nahegebracht und man erschließt sich auch über Logbücher, die man findet, halt was da vorgefallen ist, wer man ist, wer die anderen Spielfiguren sind, und das motiviert ganz angenehm. Also an sich macht das Gameplay halt schon 90% der Motivation aus, aber ich war auch jetzt bis zuletzt echt interessiert daran, wie es weitergeht, auch wenn es natürlich jetzt keine Pulitzer-Preis-Story ist. Das nicht.
Nee, das nicht. Also die Story
schön ist geschrieben. Es sind vor allen Dingen die Logbucheinträge und so.
Genau, auch. Also das Spiel hat eine wirklich, also die Story drängt sich auch nicht so mega stark im Vordergrund. Also wer will, muss sich jetzt nicht super viel Sorgen machen, dass er da so sehr aus dem Flow rausgeholt wird. Also es gibt am Anfang und am Ende eines jeden Levels immer so 3, 4 Dialogzeilen, die auch nicht allzu lang sind. Also keine Angst, wer jetzt den Action-Drive haben will, kann die auch überspringen. Aber es ist jetzt auch, wenn man die jetzt zum ersten Mal liest, auch nicht so, dass du dann sofort so aus dem
nee, überhaupt
Tritt
nicht.
So gebracht wirst. Nee. Ne? Wer will, kann dann auch diese Log-Einträge lesen. So, ich weiß, alter Hut, Log-Einträge, die Geschichte erklären. aber das funktioniert ja eigentlich wirklich gut. Und die sind gut.
Weil sie auch nicht zu lang sind, glaube
genau.
ich. Das ist das, weil ich bin da auch jemand, der normalerweise da gar keinen Bock drauf hat. Aber hier habe ich mich die 2 Sekunden immer hingestellt und das mal durchgelesen.
Ja. Also es funktioniert gut und die Geschichte ist interessant. Also die ist sehr, sehr stark religiös geprägt, auch wenn das Science-Fiction ist, also oder gerade weil es Science-Fiction ist. Es spielt halt irgendwie, ich weiß halt nicht so genau, wo genau, wahrscheinlich irgendwo in einem Gefängnis, irgendwo im Mittelarabischen Meer, heißt es dann so an einer Stelle.
Ja.
Und das ist halt auch ein ganz interessanter Clash aus verschiedenen religiösen Motiven. Und ich hoffe, dass, also ich bin selber nicht religiös, deswegen fand ich das alles interessant. Ich hoffe, dass nicht, dass religiöse Leute das spielen und am Ende irgendwie beleidigt sind.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist, das hat ja überhaupt gar keinen Anspruch, irgendeinen Diskurs anzustoßen oder so.
Ja,
es ist halt, also wer da sich dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, der hat aber auch andere Probleme, glaube ich. Also,
ja.
Das ist, es ist halt die Rahmen, also der Rahmen für die Geschichte, die aber, wie gesagt, auch in keiner Sekunde irgendwie versucht, irgendwie besonders vielschichtig oder zweideutig oder so zu werden oder mit Anspielungen irgendwie daherkommt. Die ist cool, die macht Spaß und die bietet einen total coolen Rahmen für das Spiel.
Also aus meiner Sicht irgendwie ist das wirklich eine angenehme Fantasy-Geschichte mit diesen ganzen, mit diesen ganzen religiösen Motiven, die sich da, aber man erkennt natürlich auch so Sachen wie Dämonen oder sowas irgendwie wieder und klar, der Seraphim ist dann halt irgendwie schon so eine Art Engelsgestalt und sie reden aber auch von so einer Art Himmelswelt, also jetzt nicht den Himmel, sondern irgendwie von so einer Welt hinter der aktuellen Realität und so, also man erkennt viel wieder, ist aber alles so schwammig und diffus, dass man da jetzt auch durchaus sagen kann, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein christliches Spiel oder so.
Nee, ich würde auch sagen, es bedient sich so an christlichen Motiven, aber reitet da jetzt in keinster Weise drauf rum. Nee.
Genau, und hinterfragt jetzt auch nicht den Glauben von irgendwie oder so.
Nein.
Das sind einfach nur Elemente. Aber das ist auch cool, weil das ganze visuelle Design hat aber schon so, ich weiß nicht, so kirchliche Elemente schon trotzdem, ne? Also es fängt schon so damit an, mit diesen Farben und mit der Serifenschrift, da muss ich schon so ein bisschen an die Kataloge denken, die mir da manchmal so auf der Einkaufsstraße in Dortmund in die Hand gedrückt werden.
Ja,
also es hat irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es hat auf jeden Fall, es erinnert auf jeden Fall daran.
Ja, ist bestimmt auch bewusste Designentscheidung, glaube ich schon. Und was aber auch schön ist, also die Level werden ja prozedural generiert, ne?
Ja.
Und das merkt man immer so ein bisschen, es ist halt schon so baukastenmäßig, man erkennt die Assets dann doch immer wieder, aber es gibt halt verschiedene Settings so innerhalb des Spiels und die sorgen dann zum Glück wirklich auch für ein bisschen Abwechslung. Und da gibt's dann halt auch wirklich verschiedene Sachen. Ja, der Anfang ist wirklich sehr futuristisch und dann so zum Ende hin wird's dann wirklich ein bisschen sakraler und zwischendurch hat's auch so arabische Einschläge.
Ja.
Das fand ich eigentlich alles ganz cool, doch. Ja.
Es
und überall liegen Tote rum.
Es scheint so eine Art Mischung aus verschiedenen Religionen auch zu sein. Weil zum Beispiel unter den Leichen, die da zu finden sind, siehst du auch verschiedene Personen aus verschiedenen Kulturkreisen.
Ja.
Wo du jetzt gerade arabisch gesagt hast, irgendwie, da gibt's zum Beispiel auch Leute, die einen Turban tragen.
Genau,
und dann aber auch andere, die halt irgendwie doch eher christlich irgendwie aussehen, weil sie dann zum Beispiel ein Gewand irgendwie anhaben oder so. Ich glaube, dass in diesem Gefängnis verschiedene Religionen irgendwie mitmischen. Da gibt es auch so leichte Andeutungen irgendwie in der Geschichte. Das spielt aber am Ende keine so große Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie das Spiel vorhat, dir dich dazu belehrend oder so, es ist einfach nur ein Hintergrund für eine ganz coole Sache. So, aber der Seraph, das ist interessant, die Figur, die du da steuerst, ist ja eigentlich nicht wirklich die Figur, die du auch siehst.
Nee, ja. Sondern du steuerst ja das Gefäß für die Entität, die du genau. selbst bist. Ja, also cool, also das sind so Sachen, ja, nee, also man muss ja den Twist nicht spoilern, aber ganz ehrlich, man könnte fast, weil also wer
nee,
das
nicht, meine, machen wir nicht, aber
nee, machen wir nicht, aber man riecht's schon, also ich sag mal früh gegen den Wind vermutlich die meisten, also so und so. Aber ist ja auch nicht schlimm, also ist überhaupt, wie gesagt, das ist ja auch kein Spiel, was den Anspruch erhebt, irgendwie wie gesagt, einen Literaturnobelpreis zu bekommen oder so, das nee, aber ich glaube, man merkt schon daran, dass wir jetzt mehr als 5 Minuten über die Story überhaupt reden, dass sie tatsächlich auch beredenswert ist. Und das ist ja schon was nicht jedes Spiel von sich behaupten kann.
Das stimmt, ne? Es ist schon eine coole Geschichte. Und ich finde auch, ja, also dieser Seraphen oder was auch immer, diese Gestalt benutzt eben diese menschliche Hülle, um voranzukommen. Da gibt's dann auch direkt unterschiedliche Motivationen. Man lernt dann auch Leute kennen, die nur daran interessiert sind, den Mensch zu retten und nicht dieses überirdische Wesen.
Ja.
Und ist schon ganz cool. Und ich finde den Hauptcharakter auch super.
Also ich auch.
Die ist so, also klar, akrobatisch ist das eine, aber wie die animiert ist, wow. Ja. Also Olympiade passt da wirklich voll. Also so grazil, richtig cool gemacht.
Hast du Equilibrium gesehen, den
Film? Ja, ja,
ja. Ist halt genau das. Also
ganz hacker.
So von, ja, genau.
Oder Ultraviolet halt auch, ne? Der Film.
Ja, genau, sowas. Also wer das irgendwie auch nur im Geringsten irgendwie cool fand, das ist das halt zum Nachspielen. So.
Ja.
Also die Bewegungen, die wirken schon sehr genauso und das ist wirklich cool. Also ja.
Es ist so,
die Animationen sind Hammer.
Die Animationen sind der Hammer. Also wirklich auch so, wie sie die Waffen auch hält und es ist ja automatisch zielen, deswegen ist es ja auch immer so ein bisschen dynamisch so mit den Armen.
Ja, das wirkt nie blöd, ne? Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, das ist eigentlich ein Kunststück, ne? Weil die muss ja permanent die Position so entscheiden, dass die Arme dann auch nicht doof aussehen.
Ja.
Aber das wirkt wirklich nicht so Octodad-mäßig oder so, sondern
ja, es sieht echt
immer natürlich, ja,
super
stimmt,
aus. Ne? Ja. Auch aber auch so, dass es auch immer sofort, also die Animation, es ist so, dass die Eingaben sich nicht nach der Animation richten, sondern umgekehrt. Deswegen fühlt sich das auch von der Steuerung her die ganze Zeit exzellent an. So. Also man hat immer das Gefühl, die volle Kontrolle über diese Spielfigur zu haben.
Ja.
Und dann ist dann noch so akrobatisch aus, das ist der Hammer. Richtig gut gemacht. Auch die Gegner sind cool animiert.
Finde ich auch. Also die sind auch vom Design cool. Also was man ohnehin sagen muss, was das Spiel richtig macht, ist die Lesbarkeit der Grafik. Also man weiß immer, was gerade wie wo passiert. Und das ist ja gerade in so einem Spiel extrem wichtig, ne? Mhm. Und dabei ist es halt nicht super opulent von der Grafik, was aber auch cool ist, weil meine Möhre ist jetzt auch eher so 5 Jahre alt und also ist jetzt absolut kein High-End-PC mehr, aber es läuft wirklich butterweich bei mir und das muss bei dem Spiel auch gewährleistet sein. Also das könnte man, also mit 30 Frames wird schon, das macht schon, glaube ich, keinen Spaß mehr. So.
Also liebe 60 Frames Fetischisten, hier ist ein Spiel für euch. Ja, wirklich.
Nee, also, ja, bin ich auch.
Es läuft halt mit 60 Frames die Sekunde,
ja, muss
es. Sieht dabei aber auch wirklich extrem gut aus und schon cool. Ja. Es ist, also das macht Seraph auch wirklich gut. Also es ist auch das, was es von anderen Run ganz unterscheidet. Es ist einfach diese fantastische Spielbarkeit.
Ja.
Es macht so Bock, durch die Gegend zu dashen. Und hallo, Mighty Number 9, so funktionieren Dashes. So muss das sein. So muss sich das anfühlen. Man kann in alle Richtungen dashen. Man kann dashen wirklich als für alle möglichen Arten benutzen. Das ist halt nicht einfach nur ein Gimmick. Und dann gibt's halt so Level-Design-Stellen, die sagen so, hey, du musst hier dashen. So wie bei Mighty Number 9. Sondern es ist einfach so eine Option, die du hast, ne? Wenn du keine Lust hast, kannst du auch Dashen so wenig wie möglich einsetzen und dann bist du halt doof. Aber aber es funktioniert
so. Ich habe nie gedasht. Ich weiß gar nicht.
Was war? Nein, im Ernst. Also das ist so super. Das ist so gut gemacht. Und dieses Trefferfeedback ist auch fantastisch. Also wenn du kannst halt Waffen wechseln. Es gibt so Waffenschränke, die du in diesem Gefängnis irgendwie findest. Da kannst du hast halt so eine Standardwaffe. Das sind halt diese Pistolen. Davon hast du immer unendlich Munition, dann gibt's halt etwas bessere Pistolen und so weiter. Aber das gibt dann auch so Zeug wie Maschinengewehre und sowas. Und wenn du die in der Hand hast und wenn du dann anfängst, damit durch die Gegend zu springen und rumzuballern, war richtig super gutes cool, Spielgefühl. Ja. Also.
Beim Dashen, du hast immer noch nicht Hyper Light Drifter gespielt, ne?
Nee.
Ja, deswegen findest du es wahrscheinlich so mega geil.
Warum?
Weil es da nicht ganz diese Perfektion erreicht, aber das ist, glaube ich, Meckern auf extrem hohem Niveau. Also es ist auch kein Meckern, das fühlt sich toll an in dem Spiel. Aber ich war gerade so ein bisschen, ich hatte da so eine kleine Diskrepanz im Kopf, als du gerade so davon geschwärmt hast, ja. Weil ich nämlich immer gedacht habe, so, ja, ist cool, aber ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich halt immer noch im Hyperlight Drifter Mode bin und das ist von der Bewegung halt noch ein Stückchen geiler. Aber Seraph ist super gut, also wirklich Hammer. Also da darf man dem jetzt keinen Vorwurf machen. Nee,
ich habe jetzt meine Nummer 9, also das letzte.
Ja, ist ja cool, dass du ein Gegenbeispiel hast im Negativen und ich noch ich dann die kleine Nuance drüber mal gespielt habe. So.
Meine Nummer 9 war ja vom Game Design ja auch wirklich eine Frechheit und das.
Ich habe es zum Glück nicht gespielt. Ich war froh, dass ich da Reviews vorher gelesen habe, weil das hätte, glaube ich, meine Kindheit zerstört.
Ich habe mit dem guten Thomas Nickel habe ich da einen Podcast zu gemacht.
Ja, ich weiß.
Und der war auch tatsächlich Bäcker und boah. Seraph ist genau das Gegenteil. Fühlt sich von der Steuerung total gut an. Und sie haben es auch genau richtig gemacht. Also wir haben gerade ein bisschen über die Grafik gesprochen. Du hast gerade gesagt, das wird prozedural generiert. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Ich habe es gelesen. Ich war mir auch nicht ganz sicher bis zu dem Punkt, als ich irgendwann Game Over gegangen bin und neu gestartet habe. Und das war dann schon anders vom Setup ein bisschen. Ich glaube aber, das fällt nicht so auf, weil die Level halt erstens ja sehr kurz sind. Ne? Mhm. Und man hat ja auch im Prinzip nur, es gibt ja nur zwei Arten von Level. Einmal diese Dämonentore schließen oder halt den Obermods in dem Level halt besiegen und dann kommt man ja auch schon weiter. Ich meine, das Einzige, was so jetzt Level-Design dann Abwechslung gibt, ist halt diese Safe-Rooms, die gibt's ja dann nicht immer. Mhm. Das sind ja die Game-Over-Rücksetzpunkte quasi.
Ja.
Und die sind auch nicht immer bei mir aufgetaucht, wenn ich ein Level neu gespielt habe. Deswegen muss es so sein. Auch wenn man es optisch, was ja auch ein Vorteil ist, man merkt es erstmal gar nicht so, weil die Level halt super funktionieren, so wie sie sind. Ne?
Ja, und das mit der Grafik ist halt, also audiovisuell, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also akustisch finde ich es super, das Spiel. Es hat super
geile Musik. Soundtrack auch,
Geiler Soundtrack so. Ja. Also ich finde so den Vergleich mit Equilibrium auch gar nicht so falsch. Es ist zwar jetzt nicht
Klaus Beide. Matrix. Oder Fight Club so ein bisschen.
Genau.
So Industrial-Gepumpe ist das halt.
Richtig, genau. Ja. Also es ist zwar jetzt nicht Klaus Beide, also da sind jetzt keine orchestralen Elemente drin, aber es ist halt so Industrial-Drum-Bass ein bisschen elektronisch, passt aber super. Leichte Dubstep-Elemente sind da drin. Ist cool.
Ja, stimmt.
Passt super so gut zusammen. Passt erstaunlich auch gut immer noch zu diesen relaxten, religiösen Flair. Komischerweise haben
sie
echt gut hingekriegt. akustisch keine, also finde ich richtig gut gemacht. Es gibt keine Vertonung übrigens. Also es gibt keine gesprochene Sprache. Wird alles in Text erzählt und so. Aber es ist
Vermisst man aber nicht.
Also es ist sehr angenehm. Und die Abmischung ist auch gut und so. Das ist alles kein Ding. Optisch, da bin ich so hin und her gerissen. Also auf der einen Seite gefällt mir das visuelle Design total gut. Ich finde die Farbauswahl super. Das ist so, ich weiß nicht, wieso ich da an Kirche denken muss. Vielleicht kann das irgendjemand in den Kommentaren genauer erklären.
Ich glaube, so diese Goldschattierung und sowas, das wirkt immer sofort so ein bisschen sakraler. Also es ist halt viel dunkel, dann viel Gold und strahlt halt andauernd irgendwas so. Das hat, glaube ich, dann diese Anmutung.
Ja,
die Dämonen sind halt genau das Gegenteil, ne?
Weil halt
die natürlich auch total gut lesbar sind.
Ja, dadurch. Sie hat halt auch irgendwie so ein bisschen, sie sieht halt nicht aus wie ein Engel, aber die hat so einen Haarkranz zum Beispiel in den
Haaren. Ja, stimmt.
Ne?
Ja.
Und das gibt ihr trotzdem so diesen Look von. Ich weiß auch nicht, das ist sehr, also ich bitte um Verzeihung, ich bin halt kein religiöser Mensch, deswegen kann ich das auch nicht so genau erklären, aber bestimmt gibt es da eine Erklärung für, wie man sowas designt. Aber diese Riefenschrift zum Beispiel, das ist in der Totalankirche, weil das halt sofort Ernsthaftigkeit suggeriert, auch so die Symbole und die Farben, das ist alles so dieses Dezente, es sind halt keine krassen, prallen Farben drin, so. Also das Einzige, was da vorkommt, ist halt rot. Das ist die einzige Farbe, die richtig hervorsteht.
Rot-Gold-Schwarz im Prinzip, ne?
Genau, die hat natürlich Gefahr symbolisiert. Du musst so Tore zerstören. So, ich glaube, die Quellen des Terminus oder so heißen die auf Deutsch.
Genau, Terminus ist halt die Quelle der also die Sphäre der Dämonen in dem Spiel. Ne?
Richtig so.
Keine Ahnung, ob es dafür eine Vorlage gibt irgendwo.
Aber du musst die zerstören, um zum Beispiel ein Level irgendwie zu öffnen, um so Level-Tore zu öffnen und sowas alles. Und die sind natürlich rot. Und ansonsten, selbst die Dämonen haben ja so sind so eher bräunlich, aber haben auch nicht so krasse Farben. Also das ganze Ding ist super angenehm für die Augen.
Ja.
Nicht bunt, sehr, sehr reduziert alles. Ich finde es vom Optischen total schön. Aber dieses Editor-mäßige Das ist schon.
Ja, man merkt schon, ne? Das ist ja. Bauchgas. Also es sind halt Vierecke, die aneinander geklatscht werden. Das sieht man zu deutlich, das stimmt schon, ja.
Sind auch viele Flächen einfach schwarz, ne? Also es ist halt einfach so, es kommt auch oft so vor, dass es einfach nur dunkel ist an einigen Stellen und es hat so seinen Reiz natürlich, aber ich finde es eine ganze Spur zu eckig.
Ja, ich glaube, dass, also grafisch gebe ich dir 100% recht, sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber, dass das für die, wie gesagt, dadurch, dass die Level dann halt prozedural generiert werden, ist das, glaube ich, für die Langzeitmotivation gut, weil man muss halt, man kann ja sogar, wenn man komplett seinen Charakter fertig hat, kann man den ja auch noch mal wiederbeleben, bis zu 5-mal und immer wieder neu anfangen mit Bonuswerten dann. Dann kriegt man übrigens einen Heiligenschein, habe ich gesehen. Also das ist schon darauf ausgelegt, dass wenn man so in Richtung Speedrun gehen möchte oder das total ausmaxen will und die Daily Quests und so da die Leaderboards anführen will, dann kann man sich da, ich glaube, unendlich drin verlieren wahrscheinlich. Wie bei, beste Beispiel, ich kann es nicht anders sagen, was das angeht, ist sicherlich Diablo, es funktioniert im Prinzip genauso, nur dass hier ein bisschen weniger mit Loot gearbeitet wird. Aber wenn man von der Charakterentwicklung geht's da schon sehr in die Richtung. Und das ganze Spiel ist ja auch auf sowas ausgelegt. Es gibt ja sogar einen Twitch-Modus, es gibt einen Speedrun-Modus und sowas.
Genau. Ja. Ich habe ja vorhin als Beispiel vom Spielgefühl Strider gesagt, aber was es betrifft, jetzt nicht das Level-Design zum Beispiel, weil das hat überhaupt gar keine Metroidvania-Anleihen.
Nee, habe ich auch erst gedacht, dass sie drin wären und dann eine Sekunde später auch gedacht, nee, doch nicht.
Ja, also es ist halt wirklich so, klar, die Stages müssen irgendwie so gelöst werden, dass man den Eingang öffnen muss. Es gibt dann so Schalter, die man drückt, damit dann gehen dann halt irgendwo anders irgendwelche Türen offen. Ja,
Safe Rooms halt, ja.
Die Safe Rooms oder so. Manche davon sind auch zeitlich gesperrt, also du siehst dann so eine kleine Anzeige, eine Sekundenanzeige, die runtergeht und dann musst du halt ganz schnell dahin dashen, bevor die Tür sich wieder schließt, also solche Sachen gibt's halt auch, aber es hat jetzt nicht dieses Abenteuer-Reiseding wie bei Metroidvania so.
Nein,
also
gar nicht.
Also wenn wir jetzt halt zum Beispiel Strider nehmen, irgendwie, da gibt's halt schon immer so Stellen, wo du einfach extrem geile Aussichten hast, irgendwie Hintergrundgrafiken hast, die irgendwie hervorstechen oder schon anteasern, was so in Zukunft passiert und so. Das hast du hier natürlich nicht. Also ist optisch relativ, also abgesehen von diesem angenehmen Grunddesign, was es da gibt, von dem angenehmen Artdesign, ist es optisch eigentlich relativ unspektakulär. Und man darf da jetzt nicht erwarten, bis auch so 2-3 Bossgegner das einen das jetzt visuell komplett vom Hocker reißt.
Nee, das nicht.
Ja.
Hast du denn einen Haken gefunden?
Davon abgesehen nicht. Also mir gefällt das Spiel eigentlich sehr gut. Ich würde es jetzt ich finde, Spielbarkeit ist fantastisch irgendwie. Mir fehlt so ein bisschen halt so dieses inhaltliche Element noch so. Also ich finde die Geschichte gut, aber mir fehlt noch so ein bisschen der Kick, dass ich sage so, okay, geil, das ist jetzt etwas. Das ist halt so dieses Reisegefühl, das fehlt halt. Mir fehlt das komplett.
Ja, das ist halt tatsächlich gar nicht drin.
Ich bin halt so ein Mensch, der also ich fasse Spiele am liebsten so als kleine Erlebnisse auf, als Kurzurlaube.
Ja.
Also deswegen funktioniert sowas wie Tomb Raider bei mir total gut. Also da könnte ich mich, ich habe jetzt das Neue noch nicht gespielt, das werde ich mir als nächstes vornehmen, aber das davor, diese Neuauflage, habe ich mich so drin verloren. Oder sowas wie Uncharted, also etwas, wo
So narrative Spiele.
Also Seraph hat narrative Elemente und auch sicherlich eine interessante Geschichte, aber sie werden ja im eigentlichen Spielgeschehen so nicht visualisiert.
Nein.
Also das, was die da erzählen in den Texten, das reflektiert sich ja in keinster Weise irgendwie im eigentlichen Spiel so. Und es ist ja auch nur... Wie bitte? Was?
Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und das ist halt so. Und es ist halt schick so, aber es erinnert mich, das ist halt eine Spur zu oldschoolig für mich in diesem Teil. Das erinnert schon sehr an ältere Spiele so.
Ja. Ja, nee, mir macht das, ich mag das.
Ja.
Ich glaube, das, also ich bin manchmal bin ich so eine Gameplay-Mechanik, also eine Mechanik. Hure, sag ich jetzt mal. Manchmal, also ich liebe halt auch, ich meine, das verstehen ja kaum Menschen, aber ich grinde zum Beispiel auch echt gerne, ne? Und ich bin auch jemand, der wirklich sich stundenlang mit Diablo 3 halt immer wieder neu beschäftigen kann, ne? Oder und deswegen klickt das Spiel so bei mir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das echt lange immer wieder Spiel. Und ich kann das auch nicht erklären, weil genau das, was du sagst, fehlt halt wirklich völlig. Ne? Also es gibt vom Escape halt, wenn man es einmal durch hat, natürlich inhaltlich überhaupt keinen Grund, das nochmal zu spielen. Also null. Also du entdeckst ja nichts Neues, du kannst nicht neue, du kannst natürlich deinen Charakter nochmal ein bisschen pushen. Mhm. Aber du kannst natürlich in der Welt selbst, es gibt nichts mehr zu finden. So, ne? Das ist dann wirklich nur noch Gameplay. Und das finde ich aber geil an dem Spiel. Das ach, einzige Haar, was ja, nee, bitte,
sag. Aber ich würde es, also ich finde es schon so gut, dass ich es kaufen würde, wenn es jetzt noch mal als Retail käme. Also ja, das schon, ne? Also ich habe jetzt natürlich einen Pressegruck gehabt, ne? Aber die, ja, ich weiß auch gar nicht, was das kostet, müssen wir gleich mal recherchieren.
12,99 habe ich bezahlt.
12,99?
Ja.
Das ist ja.
Das ist ja ein Witz für dich. Das habe ich sehr gerne bezahlt.
Nee, das ist ja wirklich, das ist ein angemessener Preis auch. Also ich finde, Indie-Games dürften durch mal mehr kosten, aber nach dem Verhältnis, was so
das, also auch nicht im Sale oder so.
Es war keine Einwände. Das für den Preis, also wen das jetzt interessiert, ich glaube, dem Versuch ist es auf jeden Fall wert. Aber was ich sagen wollte, wenn das jetzt noch mal so als Retail kommt, und manche Indie-Spiele kommen ja zum Glück auch als Retail raus, ich würde es auf jeden Fall noch mal kaufen, weil es gefällt mir auf jeden Fall schon so gut, dass ich auch sagen würde, okay, egal, das lege ich auch ab und zu mal eine Runde rein. Auch gut, das auf der Festplatte zu haben und so. Dafür, das ist völlig recht. Also zwischendurch dann immer wieder mal eine Runde hochzuleveln, das macht schon Bock. Aber es ist nicht so nachhaltig in meinem Gedächtnis. Es bleibt nicht so haften in meinem Gedächtnis. Das will ich damit sagen. Nee,
also das stimmt, ja.
Aber das es liegt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist aber halt auch an der Art und Weise geschuldet. Diablo habe ich halt auch sofort vergessen, nachdem ich es auch gemacht habe.
Ja. Ich mach's aus. Ist und so. Ist eine Typfrage, ganz sicher. Ja. Also wie gesagt, bei mir ist halt so, ich bin halt nicht gut genug, um Leaderboard-mäßig da irgendwie was zu reißen, aber ich habe da ja trotzdem, verstehe ich die Motivation dahinter und das ist was mich halt auch pusht. Ne? Deswegen ist das vielleicht für meinen Typ dann nochmal ein bisschen geiler. Ja. Das Einzige, wie gesagt, was ich ein bisschen schade fand, ist, und das liegt, glaube ich, auch wieder daran, dass die Level halt nicht vorgebaut sind, ist, ich hatte ein paar KI-Macken manchmal, die man aber schön ausnutzen konnte zum eigenen Vorteil. Also manchmal haben die Gegner bei mir nicht so ganz gerafft, wenn ich hinter einer Mauer stand. Oder also was heißt nicht ganz gerafft? Die haben dann halt kein Mittel gefunden. Man hat ja ab und zu, du hast ja schon diese Türen erwähnt, und da drüber ist ja meistens so ein Überhang. Und wenn man sich hinter diesem Überhang einfach an die Wand klebt, was ziemlich leicht klappt, dann raffen die Gegner es manchmal einfach nicht, unter dem Übergang hindurchzukommen, sondern gerade so, es gibt halt so Elite-Gegner, die man ja dann auch noch mal endgültig töten muss, nachdem man sie zerschossen hat. Und gerade die halten ja auch eine Menge aus. Und da kann man sich manchmal einfach ganz gut hinter einer Ecke verstecken und immer mal kurz rausgucken, zweimal schießen, wieder hinter die Ecke. So, das ist was, das kann man sich auch selber verbieten, aber natürlich nutzt man das halt aus, ne? Weil das Spiel ist auch nicht ohne. Also das wird schon knackig. Ach, über den Schwierigkeitsgrad, das ist ja auch so witzig, da können wir gleich eigentlich auch nochmal drüber kurz
quatschen. Ja, aber das wollte ich eben nochmal kurz bestätigen. Ja. Also mir ist das auch an ein, zwei Stellen passiert, dass der Gegner dann so stecken geblieben ist, hat den Flow jetzt nicht zerstört, so, aber ich dachte nur im Moment, was ist hier los? Und hab den dann einfach erschossen.
Ja, und dann aber das war auch mein einziger Minuspunkt, den ich überhaupt gefunden habe. Ja.
Doch, ich habe noch einen anderen Minuspunkt. Und zwar gibt's bei den Level-Grafiken, da gibt's irgendwo eine Grafik, das sieht so aus, als wäre das eine Trennwand, ist aber keine.
Okay.
Da gibt's irgendwo,
ja, stimmt,
das irritiert mich total.
Ja, also, ich weiß genau, was du meinst. Und dann rennt man gegen oder durch.
Ne? Oder das durch. Und man denkt so, es kommt so an zwei, drei Stellen, es ist nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie, also so sehr unterscheidet das sich nicht, dass man das irgendwie dann auch sofort erblicken kann, dass man da durch kann. Und das ist so bei einem Spiel, wo man so durch die Gegend dasht, durchaus ein Nachteil, wenn man dann nicht sofort sieht, dass das jetzt irgendwas ist. Das lernt man irgendwann zwar, aber es hat, da hat, also du sagtest ja, man kann das Spiel gut lesen, das ist die einzige Sache, die man nicht so gut lesen kann. Also
nee, stimmt, das würde ich auch unterschreiben, ja.
Die Trenner sind nicht perfekt so. Und dann gibt's eine andere Sache bei der Steuerung, die mich gestört hat, das kommt auch relativ selten vor, und das habe ich auch erst irgendwann geschnallt. Es gibt einen Waffentyp, nämlich so Revolver, die schießen nicht automatisch.
Richtig, aber das finde ich nicht schlimm. Das fand ich ganz charmant, weil das halt so eine Gameplay-Abwechslung von der Waffe her ist.
Ja, schon, aber wenn man so gerade so im Stress
ja,
ist. So
ja, dann macht es einen einmal, tötet einen das ganz sicher sogar.
Dann klickt man so und nochmal so klickt und du denkst, oh, was ist hier passiert? Und dann haben wir es ist klar, man muss sich dann dran gewöhnen, man muss auch genau darauf achten, was man da jetzt irgendwie aufgesammelt hat. Das wird ja immer angezeigt. Aber so im Alpha des Gefechts irgendwie habe ich das manchmal nicht geschnallt und ich so, oh, ich muss jetzt tatsächlich selber jeden Schuss betätigen. Und das ist so, es ist ein bisschen, also jede Waffe funktioniert mit gedrückten Feuerknopf und voll von automatisch, hat eine Feuerautomatik, aber ausgerechnet die Revolver nicht, so irgendwie seltsam so, aber schon okay. Das ist ja so die einzige Kritik, die mir jetzt irgendwie groß aufgefallen ist.
Nee, ist ja auch nicht schlimm, wenn man kleine Haken
ja, hat. Ja, Schwierigkeitsgrad ist übrigens adaptiv, ne? Also das, genau, das ja. kann ich bestätigen. Also das passt sich deinen Fähigkeiten an.
Ist er bei dir, das soll jetzt nicht, das klingt jetzt so mega überheblich, ist er bei dir jemals runtergegangen wieder? Weil ich habe das eigentlich nur erlebt, dass der immer hochgeht. Also man, der passt sich halt deinem Spiel quasi an. Also wenn du besser wirst, wird er höher, oder?
Und natürlich ist der immer hochgegangen.
Also ich habe bei 1 angefangen. Ich habe gehört, das Maximum ist 17. Ich war zuletzt bei 15,5, natürlich.
Ich gelesen habe.
Ich glaube, ich bin irgendwie so bei 4,7 oder was jetzt mittlerweile. Aber runtergegangen ist er irgendwie nie. Und ich hatte schon so Stellen, wo ich echt zweimal Game Over gegangen bin und so. Aber
ja, ein bisschen, knackig muss es ja auch sein. Ne? Sonst wäre es
ja
auch langweilig.
Ja, nee, super. Freut mich auch. Soll so sein. Also wenn man einfach so durchkäme, wäre es ja auch keine Herausforderung. Aber
es ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Ich finde es auch jetzt nicht mega schwer. Ist das kein Dark Souls der 2D-Run ganz?
Nein.
Das ist schon relativ flott alles und sehr, sehr spielbar. Ja, also ich würde es empfehlen für Leute, die sich für sowas interessieren. Ich würde es nicht empfehlen für Leute, die sowas noch nie gespielt haben. Ich glaube, mit dem Spiel werdet ihr nicht glücklich. Das ist wirklich für Fans von Run & Guns, von Leuten, die mal wieder ein bisschen Metal Sluggen wollen oder die ein bisschen mehr Strider haben wollen, so die Richtung. Also die auf sowas stehen. Guckt das, dann sollte ich euch das auch unbedingt angucken. Mit dem Abstrich, dass es halt nichts, keine Metroidvania, keine Worldbuilding-Elemente so großartig hat. Ne? Darum geht's nicht. Aber ich finde, für die 12,99 ich check jetzt gerade mal parallel, während du mir irgendwas erzählst, wie es auf dem Spiel kostet.
Ja, also ja, ich kann ja mal meinen Abschluss noch mal dazu sagen. Ich würde das eigentlich im Prinzip unterschreiben. Also ja, nee, ich würde das sogar genauso sagen. Ich glaube, man kann sich das sehr gut vielleicht mal das die ersten 10, 15 Minuten einfach mal irgendwie im Gameplay auf YouTube angucken oder einfach wirklich den Gameplay-Trailer. Hm. Wenn es da so ein bisschen kitzelt und ein bisschen juckt, dann auf jeden Fall ausprobieren, weil und wenn nicht, dann halt auch wirklich genau nicht. Also das ist dann sicherlich das falsche Spiel, ja.
Ja, glaube ich nämlich auch, weil dafür ist es dann halt zu sehr auf diese Zielgruppe gesetzt irgendwie, also zu sehr auf das Grinden und so. Also man kann dem Ganzen jetzt halt einfach nicht so diesen Erlebnischarakter zusprechen, den andere vergleichbare Spiele vielleicht auch haben. Nicht, ja. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Metal Slug gesagt, Metal Slug ist halt einfach so mega lustig. Und hat auch immer irgendwie neue optische Ideen zu bieten soll. Also das lebt ja auch sehr stark davon. Findet man leider nicht im PSN, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch nicht mehr als 15 kostet.
Ja, es kommt halt, wie gesagt, am 1. raus. Ne? Also müsste übermorgen, müsste es halt. Ja, ich denke auch, 15 ist wahrscheinlich so der Preispunkt. Aber ganz ehrlich, 20 wäre jetzt auch keine Frechheit.
Nee, oder? Überhaupt nicht. Nee, also für die Art, das Gameplay ist fantastisch, ne? Ist richtig gut. Eben. Es ist halt nur so, dass es für eine bestimmte Leute, für bestimmte Spieler gedacht ist. So. Also ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. So. Aber für die Leute, die sich dafür interessieren, guckt euch das auf jeden Fall an. Ist auch, also viele Spiele dieser Art gibt es halt auch nicht, ne? Und die auch rauskommen in letzter Zeit, sind auch nicht unbedingt alle gut. Also ich habe kürzlich noch Assault Suit Lanus gespielt. Das ist auch so eine Art Run-Gun. Ja, ja. Und das hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Das fand ich von der Steuerung... Bitte?
Ich habe es nicht gespielt, Entschuldigung.
Das von der Steuerung ein bisschen so... Und fühlt sich einfach so von der Bewegung auch einfach nicht so gut an. Vielleicht machen wir da irgendwann mal noch einen eigenen Cast so. Aber nicht alles, was so aussieht, ist halt auch gleichzeitig gut. Also oft sieht man ja auch, merkt man ja erst beim Anfassen so, also wenn man die Spiele selber spielt, ob sie gut sind oder nicht. Und Seraph ist auf jeden Fall eins, es sieht am Anfang unscheinbar aus. Du denkst so, bringt's das optisch nicht so abwechslungsreich, aber wenn man dann selber mal spielt, dann merkt man, dass es wirklich super gut funktioniert.
Jo,
okay, ich glaube, dann haben wir's, ne?
Also du musst aber noch an die Jogger denken, Micha.
Ach ja, die Jogger. wäre mal cool, wenn die Jogger das mal unter einem Podcast schreiben, ob wir das immer so machen sollen, weil manchmal vergesse ich das. Okay, also wir haben gesprochen, wir haben gesprochen über Seraph, wird geschrieben S-E-R-A-P-H, also Seraph, ist ein Run-and-Gun mit Auflevel-Grind-Elementen. Ist erhältlich über Steam und PSN. Beziehungsweise für PlayStation 4, für PS3 und Vita kommt es jetzt nicht raus, soweit ich weiß. Und ist für Leute, die auf solche Art von Spielen stehen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Alle anderen können sich das, glaube ich, knicken.
Schön gesagt.
Ja, oder hast du noch irgendwas
hinzuzufügen? Mit engelsgleicher Stimme, möchte man sagen.
Genau, also hat religiöse Motive in der Story. Ist für Leute, die sowas auch gerne mal spielen wollen, auch sicher ganz, kommt er jetzt nicht so oft vor, ne? Ehrlich gesagt. Ist ja auch etwas, wo sich nicht viele dran trauen.
Ich hatte so ein bisschen mich hat sowieso an tausend Sachen erinnert, aber so von der Religiosität her wäre mit Darksiders ganz gut klarkam.
Ja.
Der würde da sicherlich auch kein Problem
haben. Richtig, ja, nee, stimmt. Darksiders, das ist ein gutes
Stichwort. Ach, Darksiders, wie sehe ich das?
Ja, mit? Das ist ein Fantastisch. Da kommt jetzt eine Neuauflage, ne?
Nein.
Doch, die Warmaster-Edition. Du hast gerade
einen kleinen Jungen sehr glücklich gemacht.
Es gibt auch von dem zweiten Teil
eine Neuauflage. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Ja, es gibt auch von dem zweiten Teil eine Neuauflage, die auch cool ist. Aber es gibt von dem ersten, kommt jetzt im November, glaube ich, auch eine Neuauflage.
Aber wann kommt der dritte? Wann? Ich weiß. Digital Games waren das, ne? Die sind ja schon ewig pleite. Die waren da bei wem waren die? Unter der Fuchtel? Wer ist da pleite gegangen? Nicht Take-Two? Ich weiß es auch nicht mehr.
THQ war das doch,
ne? THQ, genau,
genau. Richtig. Aber die haben doch, irgendwie hat doch THQ Nordic jetzt die Rechte. Also es
war richtig, ja. Ich hoffe, dass sie dich da. Ich rufe da gleich mal an und mach das klar.
Aber die Neuauflage kommt auf jeden Fall, die kostet auch, glaube ich, nur 15 Euro. Also wer das noch nicht kennt,
dafür schneide ich meinen kleinen Finger ab.
Wahnsinn, ich glaube, wir beide sollten mal über Darksiders 1 und 2 reden.
Ey, oder? Liebend gern.
Ja. Ich war auch vor allen Dingen auch mal jetzt unter dem Hintergrund der Warmastered Edition, nachdem jetzt Batman so abgekackt ist in der neuen Version, kann man hier auch mal gut überprüfen, ob die Neuauflage auch wirklich so gut ist und ob die sich lohnt. Ey, Batman ist ja wirklich ein Witz.
Ich bin bei Batman tatsächlich nie richtig drin gewesen, da sprichst du mit dem Falschen also leider.
Ich wollte die immer spielen, aber ich bin kein Batman-Fan, ne? Kein großer.
Aber die Spiele sollen grandios sein.
Also auch für Leute geil sein, die einen Scheiß auf Batman geben. Und und deswegen wollte ich die unbedingt spielen. Und ich habe die alten Versionen hier für Wii U und so. Und gedacht, ja, guckst du, wartest doch auf die neue Version, weil dann kriegst du das Ganze ja im Besser so. Und das ist ja die Katastrophe schlechthin.
Scheiße, hab ich gar nicht mitgekriegt. Wie gesagt, habe ich mich auch nicht drüber informiert.
Sieht auf den ersten Blick besser aus so, aber hat einfach so Veränderungen in der Lichtstimmung, die einfach das komplette Flair verändern.
Warum Fans, macht man sowas?
Also Fans sind da sehr verärgert drüber, aber das Schlimmste ist wohl, dass das Spiel die ganze Zeit so im Schnitt mit diesen 20 Frames pro Sekunde läuft. Ach, die Spielbarkeit, also spielt sich einfach wie Arsch. Und für Sammler ist es auch doof. Ja, für Sammler ist es auch doof, weil die legen die Disc ein und müssen das komplette Spiel quasi als Day One Patch nochmal runterladen. Also sie laden sich 14 Gigabyte runter.
Das ist auch ein.
Es ist, weil das Spiel so kaputt war, als es gepresst worden ist, dass die da jetzt nochmal nachgepatcht haben. Und auch selbst das hilft nicht. Selbst das, also man ist halt Prügel-Action und so. Und man, es hat einfach null Gefühl für die Steuerung. Es ist furchtbar. Vielleicht können wir uns ja auch in die Kommentare schreiben, ob wir da noch einen Cast zu machen sollen über diese Neuauflage. Aber echt an der Stelle, das ist so furchtbarer Scheiß.
Ja, aber Darksiders, wenn du mal ein Fanboy-Gehabe von mir haben willst, dann sehr gerne.
Ich glaube, das wird nicht.
Da kann ich mich nicht zurückhalten.
Das wird nicht gut genug gewürdigt, das machen wir dann auf jeden Fall.
Ach ja, super, super gern.
Alles klar, okay. Also, das war's zu Seraph, ne? Also, wenn ihr. Ne, ansonsten haut's uns in die Kommentare, wenn euch noch irgendwie Fragen offen sind, von uns eine eingeschränkte Empfehlung.
Ja, eine Zielgruppenempfehlung.
Eine Zielgruppenempfehlung, genau. Run-and-Gun-Fans kaufen und die anderen spielen Probe.
So sieht's aus.
Oder wie geht der Spruch? Irgendwie so, ne? Alles klar. Michael, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ich wünsche dir und allen Zuhörern auch einen wundervollen Tag.
Alles klar, bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.